Footballerei. Hallo und herzlich willkommen zum Football-Zirkus mit Kevin und Kutsche. Hier wird, ihr wisst es, alles rund um die NFL beredet, über sportliche Highlights, über Aufreger, über Fehltritte, über den Lifestyle der Spieler, Trainer und Owner. Wir sprechen über alles, über den ganzen Zirkus eben. Moin, Kevin.
Hey, was geht ab, Leute? Schön, dass alle wieder mit dabei sind.
Kevin, das NFL Germany Game steht an. Keine 4 Tage mehr. Du bist, habe ich gelesen, zumindest am Sonntag auch in Berlin, richtig?
Absolut. Wir selber haben am Sonntag leider noch Training vorher, deswegen werde ich so schnell wie möglich, sagen wir mal, vor Ort sein. Versuche da so schnell, wie es halt eben geht, in Berlin zu sein. Wenn es alles so klappt, wie es geplant ist, kann ich zumindest wahrscheinlich die zweite Hälfte noch im Stadion schauen. Ah. Aber natürlich, haben die Seahawks ja auch eine Watchparty im Anschluss für das Seahawks-Spiel um 22.05 Uhr dann gegen die Arizona Cardinals.
Ja, mach einmal Werbung. Wo kann man dich treffen?
Da das Ganze ja in Berlin stattfindet, ist das Berlo Brewhouse in Berlin. Haben die Seahawks quasi als Homebase, sage ich mal, auch für das komplette Wochenende. Ich glaube, das startet auch am Freitag schon. Da ist dann relativ viel Programm auch. Seahawks-Enthusiasten werden ihn kennen. Jermaine Curse wird auch da sein, Super Bowl-Sieger 2014 mit den Seahawks geworden. Also wird auf jeden Fall einiges geboten sein dann auch.
Und da guckt ihr alle zusammen das Seahawks-Cardinals-Spiel.
Genau, richtig. Ist eine klassische Watchparty. Schauen wir alle zusammen. Also ist wirklich sehr, sehr cool. Genau.
Aber wäre auch cool, wenn du zumindest die zweite Hälfte des Germany Games noch schaffst. Für wen bist du denn eigentlich? Absolut. Bist du für die Colts oder für die Falcons?
Also man muss ja, glaube ich, sagen, erstmal zur Ehrenrettung, als das Spiel, glaube ich, damals bekannt gegeben wurde. Welche beiden Mannschaften dann nach Deutschland kommen, war, glaube ich, erstmal ein großer Seufzer, glaube ich, überall zu hören, weil alle gedacht haben, boah, Atlanta gegen Indianapolis. Naja, zumindest die Falcons vielleicht ganz gut. Aber jetzt haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel bekommen, glaube ich auch. Mit einer Indianapolis vor allen Dingen Offense, die nahezu unstoppable aussieht zurzeit. Da ich aber Bijan Robinson von den Falcons als Running Back in meinem Fantasy-Team habe, brauche ich die Falcons ganz besonders in Berlin. Ich glaube aber tatsächlich, dass es die Colts auch relativ klar machen werden. Aber ich glaube, es wird ein sehr, sehr schönes Spiel werden. Ich hoffe einfach, dass die Football-Fans in Deutschland das Spiel sehen, was sie auch verdienen.
Absolut. Und die Stimmung wird so oder so wieder überragend sein. Da bin ich mir sicher. Definitiv. Aber Leute, zieht euch warm an. Du hast ja auch schon des Öfteren im Olympiastadion gespielt. Das kann sehr kalt dort werden, oder?
Es zieht mitunter, ja. Also muss man sagen, die Bauweise ist ja wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr einzigartig auch. Ist ein sehr weitläufiges Stadion, sehr großes Stadion. Ich glaube, gehen 72.000 Leute rein, glaube ich, wenn das Ding voll ist. Und wir haben Anfang Mitte November, also von daher, es könnte schon kalt sein, ja. Und wie gesagt, es zieht halt einfach meistens in diesen großen Stadien halt immer. Aber ich glaube, jeder, der ein NFL-Spiel oder auch ein Fußballspiel im Winter mal gesehen hat, der weiß auch, okay, man muss sich warm anziehen. Nicht nur metaphorisch, sondern auch physisch.
Ist, glaube ich, das einzige Stadion in der ersten und zweiten Bundesliga, das noch so eine Tartanbahn drumherum hat, ne? Oder gibt's noch eins?
In Nürnberg.
Stimmt.
Max-Morlock-Stadion hat auch eins drumherum. Das wäre tatsächlich aber das einzige, was mir jetzt so ad hoc einfällt.
Das ist ungewohnt, also oder? Dass das Publikum so weit weg ist?
Ja, das ist natürlich ein kleiner Nachteil dadurch halt. Ist halt oft eine Kostenfrage, ne, weil wenn du das Stadion umbaust zu einem reinen Fußballstadion oder auch Footballstadion, je nachdem, wie man es benutzt, ist es natürlich sehr eindimensional nur nutzbar halt, ne. Also wenn du natürlich noch, ne, dieses mehr Platz außen drumherum hast, kannst du natürlich auch mal andere Events halt laufen lassen und so. Deswegen, sind es, glaube ich, tatsächlich die letzten beiden. Also ich glaube, in der Bundesliga ist gar keins mit Tatanbahn außen drumherum.
Oh, jetzt hast du allen Hertha-Fans doll wehgetan gerade.
Es tut mir leid, es tut mir auch leid, es tut mir auch leid. Ich hoffe, Hertha ist definitiv kein Verein, der in die zweite Liga gehört.
Nee, das stimmt.
Ich hoffe auch, dass die alte Dame bald auch wieder in der Bundesliga vertreten ist. Nürnberg, by the way, übrigens.
Absolut, auch, absolut.
Auch nice.
Ja. Ja, ich bin ab dem heutigen Freitag schon in Berlin. Vielleicht komme ich da am Sonntagabend auch mal vorbei. Und es gibt ja doch einiges. Es ist ja einiges geboten am Wochenende in Berlin. Mal gucken, ob man alles so unter einen Hut bekommt. Und es ist ja doch nicht alles nebeneinander. Es ist ja doch sehr dezentral.
Das stimmt, das stimmt.
Kevin, bevor wir richtig einsteigen, du hast doch einen Hund, oder?
Ja, absolut.
Ist der auch geklont?
Also ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Nein, ich hoffe nicht, dass er geklont ist. Er ist wirklich einzigartig. Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, auch wenn ich es tatsächlich nur als Überschrift irgendwo gelesen habe. Ich bin in der heutigen Zeit, muss ich ehrlich zugeben, nicht ganz sicher, ob das wirklich alles immer so stimmt mit diesen ganzen Geschichten. Hm. Aber das ist, ja.
Ich kläre euch einmal kurz auf. Für dich, Kevin, habe ich auch den Text gelesen. Also Tom Brady hat erzählt, dass sein Hund geklont ist. Sein aktueller Hund Juni sei ein Klon seiner verstorbenen Pitbull-Mischling-Hündin, schwieriges Wort, Lua, die 2023 verstorben ist. Hintergrund ist Bradys Anteilseigner, ich wusste es nicht, der Biotech-Firma Colossal Biosciences, die es sich zur Aufgabe unter anderem gemacht hat, bedrohte Tierarten vom Aussterben zu retten. Was es alles gibt, oder?
Was es alles gibt, also ich glaube, und jeder Hundebesitzer kann das nachvollziehen. Natürlich wünscht man sich das, ne? Und leider dauert ein Hundeleben nicht ganz so lange wie ein Menschenleben. Aber ist es ja immer eine ethische Sache, ne? Diese ganze Thematik auch Eingriff in die Natur und sowas. Da hat, glaube ich, jeder eine eigene Meinung dazu. Sehr kontrovers das Thema. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Und
aber allein die Zeile, Tom Brady gesteht, ich habe meinen Hund geklont.
Ja, genau diese Zeile habe ich auch gelesen.
Ich habe es gelesen, mich hat es interessiert.
Und da habe ich gedacht, nee, das ist wieder so absurd, dass es irgendwie wieder sowas hat. Irgendeiner was rausgehauen, das kann eigentlich nicht sein. Aber wenn es wirklich, also zumindest so, wie du mir den Text gesagt hast, könnte es zumindest Sinn ergeben, aber boah, also, das weiß ich auch nicht. Das ist schon, schwierig auf jeden Fall.
So, liebe Leute, wir steigen jetzt noch tiefer ein. Ihr seid ja in Kevins und Kutsches Zirkus. Das heißt, wir haben wieder unsere Rubriken in der Tasche. Auf den Two-Minute-Drill verzichten wir heute ausnahmsweise mal aus Gründen, weil ihr wisst, am vergangenen Dienstag war Trade-Deadline. Und da ist ja einiges passiert und die Trade-Deadline findet sich heute auch in Kevins Rubriken wieder. Kevins Artist der Woche ist nämlich der GM der New York Jets, Darren Mooji. Und dein Jongleur der Woche, oder du hast sogar drei mitgebracht, deine Jongleure der Woche sind Breece Hall, Jalen Waddle und Trey Hendrickson. Ich habe später noch den Feuerschlucker der Woche für euch, das ist diesmal Joe Flacco. Und ich habe noch den Salto der Woche dabei, das sind diesmal die kuriosen Strafen, die es in der NFL gibt. Kevin, was verbirgt sich denn hinter deiner Rubrik Artist der Woche, der GM der Jets, Darren Mooji?
Also du hast es ja schon super angeteasert, Trade-Deadline ist jetzt gewesen. Ich glaube, es sind wahnsinnig viele Prognosen gewesen, was passiert, was passieren könnte, was nicht passiert, welche Teams auf der Suche sind, welche Teams Bedarf haben. Und ich muss sagen, also es ist ja relativ eng auch. Ich glaube, es ist alles innerhalb von einer halben Stunde alles so abgelaufen, gerade was die Jets betrifft. Darren Mooji, hast du schon angesprochen, der GM der Jets. Absolut mein Artist der Woche. Man muss natürlich dazu sagen, die Jets stehen 1-7. Hoffnungslos könnte man es beschreiben. Auch so wie die Spiele halt auch ablaufen. Da sind auch Vierter in der AFC East dementsprechend auch. Ich glaube nicht, dass man, also keiner im Sport gibt gerne zu, dass er was herschenkt oder dass er was verschenkt oder irgendwo nicht mitmacht.
Oder gar tankt.
Genau, um das so auszusprechen. Aber wenn man jetzt die Trades anschaut, könnte man das auf den ersten Blick meinen. Ich finde aber persönlich aus der Sicht von Darren Mooji macht das absolut Sinn, was er gemacht hat. Und natürlich kommt es dann nachher darauf an, was sie daraus machen. Also ich glaube, der absolute Breaker ist Sauce Gardner zu den Indianapolis Colts für zwei Erstrunden-Picks 2026 und 27 und Wide Receiver A.D. Mitchell. Um das mal runterzubrechen auf das klare Objektive, was dahinter steht. Ja, man muss ganz klar sagen, eigentlich, wenn man ehrlich ist, gab es bei den Jets ja einige Kandidaten, die ich sag mal zum Verkauf standen oder wo es rumort hat. Breece Hall wird später noch Thema sein. Running Back war ein Thema. Linebacker Jermaine Johnson ist ein Thema gewesen. Linebacker Quincy Williams. Das waren so Namen, die sind so rumort. Ich glaube aber, dass jeder auf dem Zettel hatte, es gibt genau zwei Spieler in New York bei den Jets, die absolut gar nicht da reinfallen. Das ist Garrett Wilson und Sauce Gardner eben. Beide auch eine Contract Extension gehabt, Sauce Gardner. Auch sehr, sehr teure Vertragsverlängerung.
Bestbezahlter Cornerback der NFL.
Genau. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Sauce Gardner ist der Cornerback der Liga zurzeit. Wenn er nicht an 1 ist, dann ist er an 2 oder 3. Also er ist auf jeden Fall in den Top 3. Ja, deswegen, Sauce Gardner stand ja nie zur Debatte. Und viele sagen natürlich, auch viele Analysten aus den Vereinigten Staaten sagen, das ist natürlich so ein bisschen Verhandlungsgeschick dann auch gewesen ist von Darren Mooji, weil er einfach sagt, okay, er steht nicht zum Verkauf. Das heißt, es müsste schon was ultra mega krasses kommen, damit ich sage, ich denke auf jeden Fall drüber nach. Und in dem Fall muss man ganz klar so sagen, das Angebot, was er bekommen hat aus Indianapolis, ist definitiv, weil wenn wir über zwei First-Runden-Picks sprechen und einen Spieler oder halt einen Pick, das ist eher Quarterback-Range, wo du sagst halt, da werden normalerweise Quarterbacks gedraftet, junge, talentierte Quarterbacks in der Hinsicht. Zum Vergleich, Micah Parsons jetzt ist für zwei Erstrunden-Picks und einen Viertrunden-Pick gegangen, brauchte aber noch einen Vertrag. Muss man auch dazu sagen, ne, hatte dann keinen aktuellen Vertrag. Und ja, da muss man ganz klar sagen, Indianapolis hat jetzt zwei Erstrunden-Picks und einen Spieler abgegeben und hat einen sehr, sehr teuren Vertrag übernommen, den sie selber nicht verhandelt haben. Von daher, ja, ist das schon eine mega Geschichte halt auch. Und was man aber bei den Jets halt ganz klar sagen muss, der Kreis wird sich auch gleich nochmal schließen, sie haben halt ihr Draft-Volumen für die nächsten zwei Jahre unfassbar aufgeladen. Man merkt jetzt einfach, ich glaube, intern wurde gesagt, hey, die Mannschaft so, wie sie jetzt ist, funktioniert nicht. Quarterback-Position funktioniert nicht, so wie wir uns das vorstellen. Das heißt, wir müssen irgendwann ran. Und gerade die Draft-Klasse 2027, also nicht die jetzt kommt, die Draft-Klasse, sondern die danach, sagen sehr, sehr viele Analysten, dass die episch werden soll, was auch immer das bedeutet, aber sie muss halt scheinbar sehr, sehr gut werden.
Großes Wort auf jeden Fall, ja.
Sehr, sehr großes Wort, sehr, sehr großes Wort. Das ist wahrscheinlich auch das, was die Verantwortlichen dann auch denken. Nebenbei haben ja die Jets dann auch mit A.D. Mitchell einen Receiver bekommen, der jetzt, sage ich mal, in Indianapolis nicht viel gespielt hat, das muss man auch sagen. Ist aber trotzdem ein Receiver mit Potenzial für Wide Receiver 2 hinter Garrett Wilson, weil A.D. Mitchell hatte natürlich in Indianapolis hinter Michael Pittman, Tight End Tyler Warren und Josh Downs, Alec Pierce, der Room war einfach aufgeladen, muss man ganz klar auch so sagen. Und deswegen, sage ich mal, aus Sicht der Colts, Spieler, den sie mit definitiv auch abgeben können.
Ja, ich finde, also A.D. Mitchell, habe ich so das Gefühl, der ist so jetzt beim Grabbeltisch irgendwie noch mit weggenommen worden, so ungefähr, weil da gibt's ja eine Vorgeschichte. Wie lange ist das her, Kevin? Ich glaube 4-5 Wochen. Da hat A.D. Mitchell doch für die Colts einen Touchdown gefangen, ist alleine auf die Endzone zu und hat dann den Ball irgendwie ein paar Zentimeter vor der Endzone fallen lassen und alle haben sich drüber aufgeregt.
Also, wer weiß.
Und ich glaube danach, ja, die zwei Spiele danach direkt, war er ja dann gebencht, also durfte, glaube ich, gar nicht ran. Also er hatte da auch echt einen schweren Stand. Ich glaube, da waren die Colts irgendwie dankbar, dass sie jetzt statt irgendwie noch einem Draft-Pick dann irgendwann noch einen Spieler mit wegschicken konnten, den sie nicht mehr so gut fanden, oder?
Ja, bin ich absolut bei dir. aus Sicht der Colts ein absolut zu verschmerzender Spieler. Ja. Ich finde trotzdem, dass es ein Spieler ist, der definitiv Potenzial besitzt.
Ohne Frage.
Und vor allen Dingen eine weitere Option einfach mit Garrett Wilson darstellt.
Absolut.
Ja. Und
es John Metchie hatten die Jets ja auch noch geholt, ne? John Metchie, ja, dritten,
genau.
Nicht zu vergessen, ganz wichtig.
Ja. Genau. Also wie gesagt, ganz klar das Ziel der Jets, in den Rebuild zu gehen. Ich weiß, kein Team spricht es gerne an, aber auch man muss ja auch by the way noch sagen, um das Ganze auch noch zu vervollständigen, sie haben ja nicht nur Sauce Gardner abgegeben, sondern sie haben ja auch Quinnen Williams abgegeben. Ist auch so eine Geschichte, nicht ganz so ein No-Brainer wie Gardner und Garrett Wilson. Aber mit Quinnen Williams natürlich auch ein Herzstück der Defense irgendwo gewesen, wo man sagt, okay, das ist ein Spieler, der auf seiner Position auch zu den absoluten Top-Spielern der Liga gehört, hat auch einen Vertrag in 2024 verlängert für 96 Millionen für 4 Jahre. Also da war eigentlich ein ganz klares Zeichen, okay, das ist unser Mann halt auch, ne, mit dem wir auch mitgehen müssen. Auch was die ganzen PFF-Grades angeht, ist er in den Top 2 über die Jahre jetzt auch immer mit dabei gewesen. Von daher gerade was Sacks angeht, was Pressures angeht, da ist er wirklich sehr, sehr gut, passt da auch in eine. Quinnen Williams ist ja zu den Dallas Cowboys rübergegangen. Auch da wieder haben die Jets einen First-Runden-Pick gekriegt für 2027, einen Zweit-Runden-Pick für 2026 und Defensive Tackle Mazi Smith. Ähnlich so ein bisschen, sage ich mal, wie A.D. Mitchell, so ein kleines Zubrot nochmal. Jetzt nicht der Spieler, der wirklich immer.
Naja, aber du kannst die Position auch zumindest befüllen. Du hast jetzt kein Loch plötzlich im
Genau,
Kader.
Absolut, absolut. Und man darf ja auch nicht vergessen, in Dallas haben ja in dem Micah Parsons Trade Kenny Clark bekommen. Auch Defensive Tackle, auch ein absoluter Veteran, Elite-Spieler. Und was hat Jerry Jones gesagt, nachdem Micah Parsons weggegangen ist? Wir wollen den Pass Rush stärken. Und das haben sie mit Quinnen Williams auf jeden Fall gemacht. So, um jetzt den Schluss wieder zurück oder den Kreis wieder zu Sauce Gardner zurückzuführen. Wir haben jetzt also quasi, ich zähle einfach mal auf, wir reden nur über First- und Zweitrunden-Picks für die nächsten 2 Jahre der New York Jets. Sie haben einen First-Runden-Pick 2026, einen zweiten First-Runden-Pick 2026 von den Indianapolis Colts. Ihr eigener First-Runden-Pick, höchstwahrscheinlich Nummer 1, möglicherweise, wenn sie so weiterspielen, wird wahrscheinlich ein enges Duell mit den Raiders werden, aber es könnte auf jeden Fall sein. 2026 haben sie dann einen Zweitrunden und einen zweiten Zweitrunden-Pick. Auch der eine gehört den Jets selber, also wird auch relativ früh zum Start der zweiten Runde sein. Und der zweite Zweitrunden-Pick ist von den Cowboys. Und dann festhalten, 2027 besagte epische Draft-Klasse haben sie exakt 3 First-Runden-Picks. Ihren eigenen, der wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch wieder in den Top 10 irgendwo sein wird, dann den aus Dallas und den aus Indianapolis. Also man kann eigentlich gar nicht mehr im Rebuild sein als das eben gerade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich schon bemerkenswert. Weil so all in so ein Rebuild zu gehen, ist eigentlich sehr ungewöhnlich und ist wirklich eine krasse Aussage halt da einfach. Oder halt, es ist ja keine Aussage, sondern es sind ja die Taten, die wir wirklich gesprochen haben. Und wie gesagt, da sind ein paar sehr, sehr coole Namen auch in den nächsten 1-2 Jahren drin. Ich habe mal geguckt, Jeremiah Smith ist Wide Receiver Ohio State. Leonard Moore ist Cornerback von Notre Dame, könnte ein absolutes Replacement sein für Sauce Gardner, weil er ähnlich körperlich ist. Ja, also da muss man ganz klar sagen,
Arch Manning Jets, nicht zu vergessen, ne?
Arch Manning ist ja immer noch nicht klar, ob er dieses Jahr schon in den Draft kommt oder ob er sich für nächstes Jahr entscheidet. Wahrscheinlich kommt es auf das Gleiche hinaus, weil die Jets immer sehr, sehr hoch draften.
Ja, genau.
Könnte er eigentlich sich auch für 2026 entscheiden, dann ist er ein Jahr früher drin. Interessant an der ganzen Geschichte ist auch noch Indianapolis zu sagen, ist ja so ein bisschen die Mannschaft der Stunde oder die Überraschung der Saison auch so ein bisschen, auch wenn sie jetzt letzte Woche verloren haben, stehen trotzdem 7-2 in der AFC, die ja auch so ein bisschen zur Zeit struggelt, die so ein bisschen noch nicht so weiß, klar, Buffalo, ja, mal vor, mal mehr, mal weniger, Kansas City schwach angefangen, jetzt klar, das Spiel gegen Buffalo verloren. Baltimore, Lamar ist zurück, weißt du auch noch nicht so richtig, schaffen sie dieses Comeback? Ich persönlich zweifle auf jeden Fall stark daran, weil ich nicht glaube, dass Lamar bis zum Jahresende fit bleiben wird. Und da ist noch so ein bisschen so ein Fragezeichen hinter den Patriots. Das heißt, die AFC ist wahrscheinlich offener denn je. Und du merkst, die Colts sind in so einer Art auch All-In-Modus, wo man halt sagt, okay, die Offense funktioniert. Ich glaube, hatten wir zum Beginn auch schon drüber gesprochen. Nahezu unstoppable. Daniel Jones trifft sehr, sehr gute Entscheidungen. Jonathan Taylor auch sehr, sehr gut im Backfield wieder unterwegs dieses Jahr. Und deswegen muss ich sagen, die Offense ist third overall. Also von daher brauchst du keine Gedanken machen. Die Defense ist halt einfach so ein bisschen das Problem gewesen. Und ganz speziell auf der Cornerback-Position, auch wenn du dich mit vielen, vielen unterhalten hast. Auch was man so gehört hat aus der Preseason. Selbst der Defense-Koordinator hat gesagt, ich glaube ich weiß nicht genau, mit welchem amerikanischen Analysten er gesprochen hat, hat das aber auch gesagt, ja, unser größter Bedarf ist auf der Cornerback-Position. Und das haben sie jetzt ein paar Monate später erst dann geregelt, aber sie haben es dann auch geregelt, wie gesagt, mit einem Spieler, der auf jeden Fall Top 3 auf seiner Position ist. Und von daher, ja, kann man auch sagen, die Colts natürlich zwei hohe Picks abgegeben auch. Na, die First-Round-Picks, das ist natürlich schon, wo du sagst,
Aber es ist schon krass, Kevin, oder? Also ich meine, wer hätte denn gedacht Mitte November, also vor 3 Monaten, dass die Colts in der Saison 2025 plötzlich All-In gehen, gefühlt 2 First-Round-Picks ausgeben für einen vermeintlichen Schlüsselspieler, ja, keine Frage. Und das ist ja gar nicht eigentlich die Art der Colts. Und dafür lieben wir doch die NFL so, oder? Also plötzlich ist da eine Mannschaft, die ist stark, so wie du geschildert hast. Und jetzt haben sie noch richtig in die Schatulle gegriffen und haben sie nochmal richtig verstärkt, um auch möglichst weit zu kommen. Das ist geil. Das ist eigentlich echt nur so im amerikanischen Sport in der NFL möglich, ne?
Absolut mega. Der General Manager der Indianapolis Colts, Chris Ballard, steht eigentlich auch gar nicht dafür, dass er Picks überhaupt abgibt, ja. Weil er selber kommt aus dem Scouting und er mag so diesen ganzen Ablauf halt natürlich auch, ne, mit dem Combine und mit dem Draft und Interviews mit Spielern führen und Spieler scouten und so. Wie gesagt, hat er diesen Scouting-Background einfach auch. Deswegen ist es eigentlich für ihn sehr ungewöhnlich, zeigt aber auch gleichzeitig, wie überzeugt sie von dem Move sein müssen. Klar, wenn du sowas machst, musst du immer davon überzeugt sein, aber ich glaube, wie gesagt, mit dem Hintergrund auch nochmal, ist das schon nochmal sehr, sehr viel wert. Und wie gesagt, Sauce Gardner in vielen, vielen Cornerback-Statistiken in den Top 3 auf jeden Fall.
Und feiert seine Premiere womöglich in Berlin, ne? Also der ist ja irgendwie gerade noch im Concussion-Protokoll und wenn das aber geklärt ist, dann soll er seine Premiere für die Colts in Berlin geben. Auch cool.
Definitiv wäre natürlich mega, ne, muss man ganz klar sagen. Und wie gesagt, ich kann auch nur nochmal, um aufs Feld zurückzukommen, der Cornerback rum, wenn Tre'Davious Ward gesund ist, ist er auch ein absoluter Elite-Cornerback, hat immer noch so ein bisschen damit zu kämpfen. Und sie haben mit Kenny Moore einen der besten Nickel-Cornerbacks der Liga. Ne, wo du halt sagst, jetzt noch Sauce Gardner dazu. Mhm. Es war ja sonst immer so, dass auf der Receiver-Seite, wo nur ein Receiver war, da haben die Colts ganz oft einen Cornerback dagegen gestellt und ganz oft mussten sie einen Safety noch mit vorholen, der quasi einen Cornerback unterstützt. Und jetzt mit Sauce Gardner, den kannst du Man-to-Man spielen lassen, gerade weil auch die Colts lieber eigentlich Man-to-Man spielen als in der klassischen Zone-Coverage. Und das kannst du mit Sauce Gardner jetzt über den ganzen Feld oder über das ganze Spielfeld machen halt einfach. Und du hast einfach einen weiteren Safety, der frei ist, der vielleicht auch in der Run-Defense auch noch unterstützen kann. Und deswegen muss ich sagen, für beide Parteien ein sehr, sehr guter Deal und ein sehr, sehr guter Trade. Und ich glaube, wie gesagt, kann nur noch mal wiederholen, Darren Mooji, mein absoluter Mann der Woche.
Ja, vor allem, also ich meine, die Jets sind nun mal die Jets, ne? Und man denkt irgendwie schon seit Jahren, tiefer können sie nicht fallen. Und diese Saison ist ja bislang auch ein Desaster. Jetzt haben sie mal gewonnen vor ihrer Bye Week, aber also viel mehr Spiele hat man denen ja auch nicht zugetraut. Jetzt, du hast es eben vorhin, als wir kurz im Vorgespräch waren, gesagt, das ist so gefühlt, die Jets hissen die weiße Flagge, ist ja auch so. Also jetzt, für diese Saison haben sie jetzt halt aufgegeben. Also die Jets werden jetzt, also die waren immer, wenn dann noch für eine gute Verteidigung bekannt, Da haben sie jetzt zwei Schlüsselspieler abgegeben. Die Jets werden vielleicht noch maximal ein Spiel oder so gewinnen. Die Saison ist gegessen, aber so wie du geschildert hast. Jetzt im nächsten Draft, im übernächsten Draft haben die so viel Potenzial. Jetzt versuchen sie wirklich aus diesem Loch rauszukommen. Und ich persönlich drücke denen die Daumen. Ich habe so ein Faible für Teams, die irgendwie chronisch schlecht sind, dass sie auch die richtigen Entscheidungen treffen. Also, dass sie diese ganzen First-Round-Picks in den nächsten zwei Jahren jetzt auch wirklich gewinnbringend in Anführungszeichen einsetzen. Das ist denen irgendwie zu wünschen, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, 2015 das letzte Mal in den Playoffs gewesen. Ich habe irgendwo in einem anderen Podcast auch gehört, ob sie jetzt nur noch ein Jahr länger warten oder zwei Jahre länger warten, ist dann auch nicht mehr ganz so tragisch. Aber ja, klar, erhöht natürlich auch den Druck in den nächsten ein, zwei Jahren auf Head Coach Aaron Glenn und GM Darren Mooji extrem, weil, wie gesagt, du hast, es gibt ja auch viele, die sagen, Players over Picks, ne, weil du halt an Spielern immer weißt, was du bekommst. Bei Picks weißt du halt nun mal nicht, was du kriegst.
Nee. Die Jaguars können ein Lied davon singen.
Ja, es gibt ja einige Mannschaften, die eine Problematik damit haben. Und deswegen, ja, ist es wie immer im Sport. Ne? Du wirst an den Resultaten am Ende gemessen. Ne? Alle Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, werden mit bestem Wissen und Gewissen auch getroffen. Aus meiner Sicht gehen die Jets einen richtigen Weg, weil wenn du auch so die letzten ein, zwei Jahre, das war ja immer nur so verschleppt. Du hast immer das Gefühl gehabt, wie gesagt, mit Sauce Gardner, boah, ein geiler Spieler, es hat sich irgendwie nichts geändert. Quinn Williams dazugekommen, 2019 auch nichts verändert. Breece Hall, krasser Running Back, auch irgendwie nicht, ne? Also es war immer so, du hast immer gedacht, oh, jetzt ist der Moment, aber es hat irgendwie nie vollumfänglich gereicht. Und jetzt hast du dann halt einfach auch, klar, mit Sauce Gardner und Quinn Williams auch viel Gehaltsspielraum eingespart, da muss man auch dazu sagen, oder wirst du dann einsparen. Ja, und dann kommt es drauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Kannst du dir vorstellen, also die Cardinals haben ja vermeldet, dass Kyler Murray sich weiter ausruhen darf und Jacoby Brissett jetzt der Starting Quarterback erstmal bleibt. Sieht ja oder sah ja auch besser aus als Kyler Murray teilweise, oder mit ihm gewinnen sie zumindest Spiele. Dass die Cardinals, die glaube ich nicht zu 1000% von Kyler Murray überzeugt sind, vielleicht versuchen, den dann zu den Jets abzugeben nach der Saison?
Ich glaube, die Cardinals sind nicht mehr so überzeugt von Kyler Murray, wie sie es vielleicht einmal waren. So muss man das vielleicht sagen. Ja, es gab ja dann auch immer wieder Unzufriedenheiten von ihm. Ich finde, es viel auch über Body Language gegangen, wo man gesagt hat, uff, das sah jetzt auch nicht gut aus. Ne? Es ist ja auch ein Scrambling Quarterback gewesen, der viel über seine Beine gelebt hat. Ich sehe ihn ja durch die Seahawks relativ oft dann auch. Ist ein ganz persönliches Empfinden. Also es ist nicht so, wie ich mir einen Quarterback für die Seahawks wünschen würde. Weil er einfach, jetzt könnte man natürlich sagen, es ist irgendwo vergleichbar mit Russell Wilson gewesen. Aber Russell hat, finde ich, beim Werfen viel, viel bessere Entscheidungen getroffen, ist auch schneller gewesen in seinen Entscheidungen. Und bei Kyler Murray hast du das Gefühl, ganz oft, er rollt erstmal aus der Pocket raus und guckt sich dann alles an. Und das ist so halt, klar, es ist oldschool, in der Pocket stehen zu bleiben und auf seine Protection zu hoffen und dann irgendjemanden zu finden. Aber ich muss sagen, Kyler Murray seit letzter Saison schon schwierig. Ob sie ihn, ich weiß nicht. Ich glaube eher, dass die Jets einen Quarterback im Draft ziehen werden.
Aber lass uns noch mal eben, du hast deine Seahawks angesprochen, ich finde, da müssen wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Auch die haben sich ja noch einen neuen Spieler gegönnt. Rashid Shaheed kommt von den Saints im Tausch für einen Viert- und Fünftrunden-Pick 2026. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, also es macht total Sinn, dieser Move. Und euer Receiver-Room besteht jetzt aus JSN, also Jackson Smith Njigba, Cooper Kupp, Torrey Horton und Rashid Shaheed, das ist schon ordentlich, ne? Mit Sam Darnold an der Center, der ja auch on fire ist.
Ja, man muss ganz klar sagen, die Stärke, die sie zurzeit gezeigt haben in den ersten 8 Spielen jetzt, nochmal verstärkt. Und das, was wirklich auch das Ganze sehr, sehr sinnvoll macht, ist einfach, dass Rashid Shaheed Clint Kubiak, den Offense-Koordinator aus New Orleans von der letzten Saison, einfach noch kennt. Das heißt, er weiß, wie das Playbook ist, er weiß, was die Ideen sind. Von daher wird die Eingewöhnungszeit, was das Thema Playcalling, Playbook angeht, sehr, sehr kurz sein, einfach weil es einfach gewohnt ist für ihn. Und ja, du hast es angesprochen, der Wide Receiver Room ist nahezu, ich möchte als Seahawks hoffe ich natürlich, aber auch so als so objektiv wie möglich, der Wide Receiver Room sieht nahezu perfekt aus jetzt. Du hast mit JSN einen absoluten Deep Threat Receiver und Shahid ist genauso ein ähnlicher Typ, ne, den du vertical sehr weit schicken kannst, wirklich für ganz, ganz tiefe Würfe. Und Sam Darnold hat einfach auch gezeigt, dass er es kann, dass er die tiefen Bälle werfen kann. Und dadurch schaffst du natürlich jetzt, was wir eben gerade auch schon in Indianapolis ein bisschen angesprochen haben mit den Safeties, dadurch, dass du zwei so starke Vertical Receiver hast, hältst du die Safeties sehr, sehr tief, weil beide Safeties jetzt davon ausgehen müssen, okay, wir können sowohl auf der einen wie auch auf der anderen Seite geschlagen werden, oder die Cornerbacks geschlagen werden, durch halt diese schnellen, explosiven Receiver in Jackson Smith und Jigba und Rashid Shaheed. Dann kommt dazu Cooper Kupp, ein absoluter Veteran natürlich, kriegen sie auch immer mehr in Gang in Seattle, ist aber eher so der für die Underneath-Bälle, ne? Also halt in diesen Short-Yardage-Würfen, also ich sag mal 0 bis 9 Yards, also bis 10 Yards ungefähr, da setzen sie ihn ja viel ein. Und Torrey Horton ist ja auch ein explosiver Spieler, hat man auch gesehen bei seinem Punt-Return. Hast du aber gemerkt, so manchmal so, ich weiß, er hat 2 Touchdowns gefangen, auch überragendes Spiel gewesen von ihm, aber es ist trotzdem noch ein Rookie halt auch irgendwo, ne, macht auch Rookie-Fehler. Und deswegen mit Shahid jetzt jemanden zu bekommen, der so klar halt auch ist und auch, wo halt so klar ist, was er einfach auch mitbringt, ist für diese Offense immens wichtig, weil es hört sich komisch an, aber dieser Transfer oder dieser Trade, der wird das Running Game der Seahawks deutlich verbessern. Weil, wie gesagt, dadurch, dass die beiden Safeties tief bleiben müssen und auf die Receiver schauen müssen, wirst du einfach mehr Platz in der Box bekommen. Also beziehungsweise halt, ne, also hinter der Line und mit den Linebackern, weil halt das Passspiel so dermaßen gefährlich ist. Oder wenn sie es nicht, sage ich mal, nicht wertschätzen oder nichts ganz so stark sehen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Seahawks in Persona von Sam Darnold dieses auch bestrafen werden über die Dings. Weil, wie gesagt, Sam Darnold, habe ich auch rausgeguckt, seit 2023 hat er eine 97,4 PFF Passing Grade, also maximales 100, ne, also nahezu perfekt, auf seine 20-plus-Yards-Würfe. Also alles, was er 20 Yards oder mehr wirft, ist nahezu ein Catch, also ist ein sehr, sehr gutes Grade, zumindest von seiner Seite aus, klar, der Receiver kann droppen. Und Rashid Shaheed hat in der gleichen Bewertung, sage ich mal, also in der Grade on Targets, die er für 20 plus Yards bekommt, hat er 94,5 seit 2023. Das heißt also, auch da ist er nahezu perfekt. Und das ist halt einfach, ja, diese, vielleicht nochmal so ein Move, den das Seahawks Laufspiel einfach in Gang bringen kann. Weil du halt, wie gesagt, Entschuldigung, dass ich mich wiederhole, aber es ist halt einfach so, mit den explosiven Receivern wirst du die Safeties, die Cornerbacks immer weiter zurückziehen. Und da muss man ja auch noch dazu sagen, sie haben 2 gute Tight Ends mit AJ Barner und Elijah Arroyo, Rookie dieses Jahr, die sie auch immer mehr ins Spiel reinbekommen. Also die Offense ist deutlich, deutlich besser geworden. Und man muss ja auch nochmal dazu sagen, Rashid Shaheed ist in New Orleans hinter Chris Olave der zweite Receiver gewesen, muss man auch ehrlich sein.
Also sieht gut aus für die Seahawks. Ich finde auch, ein smarter Move. Rashid Shaheed, also der galt ja auch so eigentlich als der fast fixe Trade-Kandidat, dass der jetzt bei euch gelandet ist, natürlich mega. Braucht ihr aber auch in der Division mit den 49ers, die sich trotz großen Verletzungsproblemen sehr, sehr wacker schlagen, finde ich. Die Rams sehen auch gut aus. Spring doch mal bitte in deine nächste Rubrik, die Jongleure. Auch da sind wir noch bei der Trade-Deadline, richtig?
Genau, die Jongleure ist quasi die Jungs, die auf den Trade gehofft haben oder erwartet haben oder wo so ein bisschen der Gedanke dahinter war. Und Jongleure passt, finde ich, ganz gut, weil sie müssen jetzt die Saison so ein bisschen zu Ende jonglieren, so ein bisschen schauen, wie gehen sie damit um. Dass sie jetzt halt eben nicht gegangen sind, haben wir eben auch schon angesprochen. Ich glaube, der Spieler, der, wo wahrscheinlich alle gedacht haben, der geht, vor allem als Sauce Gardner und Quinn Williams dann auch weg waren, ist Breece Hall gewesen. War eigentlich zu erwarten, dass er dann auch noch geht, weil es ja auch einige Teams gab, zumindest jetzt, die sehr, sehr viel Bedarf auf der Position haben. Kansas City, ganz klar, muss man sagen, ist da wahrscheinlich das Team gewesen, was am meisten auch in den Trade-Gesprächen drin war. Er ist im letzten Vertragsjahr, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Jets mit Breece Hall verlängern werden im nächsten Jahr. Auch ein Franchise-Tag kommt nicht in Frage, einfach weil es sehr, sehr hoch dann wäre vom Gehalt her. Das heißt, der Spieler wird in die Free Agency gehen. Und dann möglicherweise, mache ich mal so einen Call jetzt einfach, werden wir ihn nächstes Jahr in Kansas City sehen. Weil, was man so hört, den Jets hat ja einfach nicht gereicht, was sie für ihn bekommen hätten. Und deswegen haben sie gesagt, okay, er bleibt erstmal bei uns, muss jetzt irgendwie spielen. Er hat ja, glaube ich, auch auf den Social-Media-Kanälen ganz klar zum Ausdruck gebracht, er würde jetzt auch gerne dann endlich gehen, gerade nach den Abgängen auch. Aber die Jets haben es einfach nicht gemacht. Ist auch so ein, wie gesagt, leider in New York ein großes Missverständnis mit Breece Hall gewesen. Hat, glaube ich, eine sehr, sehr gute Rookie-Saison gehabt. Und es ging dann auch leider runter. Und es ist, ja, wie bei einigen Spielern, diese Luftveränderung hebt manchen nochmal auch auf ein neues Niveau, muss man ganz klar sagen. Oder wie siehst du Breece Hall? Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch komplett falsch einfach.
Nee, ich bin da bei dir. Ich finde auch, der hatte eine vernünftige Rookie-Saison. Das hat Spaß gemacht, aber seitdem geht's eigentlich stetig bergab. Und er ist, zumindest was seine Zahlen angeht, enttäuschend. Also dem hätte ein Tapetenwechsel gut getan. Aber ich kann dann auch die Jets verstehen. Ich meine, du kannst dann nicht auch noch an so einem Abend wie am Dienstag, kannst du dann auch nicht noch Breece Hall abgeben. Also ich meine, dann brennen dir die Fans ja das Stadion ab. Zu Recht.
Ja, zumindest nicht. Also wenn, du hättest ja wieder, sage ich mal, irgendwo in der Kategorie was bekommen müssen halt, dass du halt wirklich sagst, okay, du gibst ihn ab. Weil jetzt wird er dir oder kurz oder lang halt spätestens im März gehen. Und du weißt einfach nicht, was wird er jetzt auf dem Feld halt noch machen. Das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeiten. Natürlich schadet er sich selber auch damit und seinem Value einfach auch dann in der Free Agency Phase. Weil wenn er jetzt nicht gut spielt, er wird nichts geschenkt bekommen. Und da werden die Teams sagen, ich glaube, bei Saquon Barkley ist es ähnlich gewesen. Da war es natürlich immer mit dieser Verletzungshistorie, ne, und den Giants.
Ja, die, wir können uns ja auch noch an Le'Veon Bell erinnern, oder? Das war ja auch bei den Jets. Der hat ja dann seinen Vertrag ausgesessen und danach war er ja auch eigentlich weg vom Fenster.
Ja, und gerade Running Backs, ne, das ich nenne es mal in Anführungszeichen, Verfallsdatum ist bei Running Backs ja viel, viel früher dran, viel, viel früher fällig als bei allen anderen Spielern. Und Breece Hall ist jetzt erst 24, das ist sein großer Vorteil, aber er ist dann halt auch schon kein junger Running Back halt auch mehr. Ne? Ja. Hat er auch viele Spiele schon gespielt. Der zweite, der so ein bisschen damit leben muss, ist Trey Hendrickson. Ich glaube, es ist einer mit auch der klarsten Trade-Kandidaten auch so ein bisschen gewesen, zu Saisonstart auch schon, weil man sich einfach auch, er wollte unbedingt einen neuen Vertrag haben vor Saisonstart. Das hat dann gar nicht geklappt. Auch ein bisschen ungewöhnlich, weil er auch Captain der Defense ist und ein, ja, auch ein sehr großer Fanliebling ist. Und man hat sich zumindest auf ein Restructured Contract geeinigt für 30 Millionen dieses Jahr, hat ein 14 Millionen Raise gehabt. Aber das ist trotzdem, war klar, dass der in Cincinnati nicht verlängern wird. Sie haben nach einem, alles was man so hört, nach einem Zweitrunden-Pick gesucht und waren aber von keinem Angebot irgendwie überzeugt. Auch weil keines der Teams das komplette Gehalt von Trey Hendrickson übernommen hätte. Da haben die Jets auch, die Bengals auch gehofft, dass sie ein bisschen Gehalt einfach einsparen. Das wollte aber auch niemand und dementsprechend haben sie es auch.
Er ist halt auch schon 30, ne? Und ist aktuell verletzt. Ja, also wer weiß, was der so richtig hat. Der war ja an der Hüfte verletzt, kam dann wieder, ist aber direkt auch wieder raus. Also vielleicht ist das auch ein Grund einfach, ne?
Absolut, klar. Natürlich alle Spieler, die irgendwie Probleme mit Verletzungen haben, sieht man ja, haben es schwer, weil einfach, na, jeder möchte einen großen Vertrag unterschreiben über viele, viele Jahre. Und ja, da brauchst du entweder jemanden, der komplett von dir überzeugt ist, oder du bist halt dementsprechend fit, dass halt gar kein Zweifel besteht, halt einfach auch, muss man auch sagen. Und auch da, Franchise-Tag kommt auch da nicht in Frage. Ist ja, also der Franchise-Tag ist ja quasi die Möglichkeit der Clubs, einen Spieler für ein weiteres Jahr zu verpflichten.
Zu zwingen.
Aber auch da, der, Ja, absolut, ja, genau. Also wenn du jemand Franchise tagst, ist das aber, wie du sagst, das ist ein Zwang mehr oder weniger, ja. Ne? Dann reden wir ja wieder darüber, wie gerne möchte der Spieler denn nächstes Jahr auch auf dem Feld stehen. Ja, und der Franchise Tag, das Gehalt, das bemisst sich ja an den Durchschnittsgehältern der 5 Top-Verdiener. Ne? Also das heißt, gerade auf der Position von Trey Hendrickson ist das nun mal auch einfach sehr, sehr hoch. Und deswegen wird das definitiv auch nicht zustande kommen. Und wie gesagt, hast du eben gerade schon angesprochen, richtig, ist es noch nicht mal safe, ob er jetzt überhaupt schon wieder spielt in den nächsten Spielen. Das heißt, ich denke, Trey Hendrickson wird für Breece Hall in die Free Agency gehen, um dann ihren Value halt zu testen.
Ja.
Und dann habe ich den letzten jungen Mann auf meiner Liste, Jalen Waddle. Ist ein bisschen eine andere Situation, weil er noch einen laufenden Vertrag hat, der allerdings sehr, sehr hoch ist, was wahrscheinlich mit einem Grund auch gewesen ist, warum jetzt nicht so viel passiert ist. Hat noch 3 Jahre offen und verdient in den 3 Jahren 84 Millionen. Also ist schon okay. Gerade die Jahre 2027 und 28 werden sehr, sehr teuer. Hat, glaube ich, ein Base-Salary von fast 25 Millionen in den Jahren. Also von daher, ja, und ähnlich wie in der Trey Hendrickson-Geschichte hat Miami nicht diesen gewünschten Preis auf den Markt bekommen, den sie sich erhofft haben. Und ja, an der Stelle muss man halt aber dazu sagen, und deswegen finde ich es eigentlich richtig, dass sie ihn nicht abgegeben haben. Mal ganz unabhängig davon, dass ja in Miami auch ein großes Beben war vor einer Woche, ne, wo auch einige wichtige Leute entlassen wurden. Ne, General Manager wurde entlassen. Ne, und deswegen ist ja auch immer so eine Geschichte, ob man da denn jetzt so zwei oder halt so ein Spieler wie Jalen Waddle halt, der ja schon auch ein sehr, sehr guter Receiver ist in der Liga und das auch gezeigt hat, ob man den jetzt, sag ich mal, so verschachert und dann vom Hof einfach jagt. Und wie gesagt, die Situation ist anders, einfach aus dem Grund, weil er einen laufenden Vertrag hat und die Dolphins können sich die Situation im März einfach nochmal anschauen.
Ja, und man darf ja auch, Entschuldige,
ja? Ja, einfach, ne, ich wollte nur sagen, denn vielleicht bekommen sie dann ja das gewünschte Angebot, zu dem sie sich vorstellen können, Jalen Waddle ziehen zu lassen. Aber der Spieler möchte ja auch nicht unbedingt weg. Von daher ist das ja dann auch immer so eine Geschichte, wo man sagt, okay, wenn er nicht weg möchte, man hat mal geschaut, was ging auf dem Markt. Es war ja auch viel Rumors auch gewesen, gerade Pittsburgh und so sollen ja relativ weit auch in den Gesprächen gewesen sein. Aber das kam ja nicht von Spielerseite aus, sondern es ist ja eher von Franchise-Seite aus gewesen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Jalen Waddle auch gar nicht geht, sondern einfach bei den Dolphins bleibt.
Ja, ich finde, man darf ja auch nicht vergessen, also sowohl die Dolphins als auch die Bengals, die waren ja aktiv. Die haben ja Spieler abgegeben. Also die Dolphins haben ja Jalen stimmt. Phillips abgegeben zu den Eagles. Die Bengals haben Logan Wilson abgegeben zu den Cowboys. Also vielleicht auch da wieder, ne? Wir wollen jetzt nicht zu viel ausverkaufen. Wobei ich bei dir bin, wahrscheinlich war einfach das passende Angebot nicht dabei. Und wenn du als Dolphins Jalen Waddle jetzt abgibst und hast einen Tyreek Hill, der die gesamte Saison ausfällt und wo auch noch gar nicht so richtig feststeht, ob er überhaupt wieder Football spielen kann oder weiter Football spielen will, das wäre ja fatal. Also dann, du hattest 2 absolute Top-Receiver und stehst dann plötzlich mit gar keinem mehr da, mit runtergelassener Hose. Das ist ja dann irgendwie auch schwer zu verargumentieren. So.
Absolut, absolut. Und das ist ja immer so ein Punkt, wo du dann halt stehst und wo, glaube ich, auch viele der handelnden Personen, vor allem der General Manager, halt sagen, hey, pass auf. Das ist bei Sauce Gardner auch so gewesen. Ich glaube nicht, dass die Jets großartig eigentlich überlegt haben, ihn abzugeben. Aber wenn halt jemand kommt und sagt, hier, wir haben 2 Erstrunden-Picks für dich, boah, dann wird, glaube ich, schon mal nochmal drüber nachgedacht. Und alles, was man so gehört hat, was man gelesen hat, war, dass bei dem ersten Angebot der Colts nur ein First-Runden-Pick dabei war und die Jets aber darauf gedrungen haben zu sagen, hey, wir brauchen diesen 2027er Erstrunden-Pick auch noch. Und wenn dann ja gesagt wird, ich glaube, dann ist dann halt auch schon der Moment, wo es dann halt kommt, es gibt halt 10 Spieler vielleicht, die wirklich unverkäuflich sind, wo ich gedacht habe, eigentlich, dass Sauce Gardner so ein bisschen mit in diese Kategorie fällt. Aber wir reden dann über hauptsächlich Quarterbacks, ne, über die Josh Allens, Mahomes, Lamar Jacksons, ne, also alle die Jungs, wo man sagt halt, boah, nee, das kann ich mir eigentlich wirklich gar nicht vorstellen, dass die halt irgendwo anders hingehen. Und ja, das ist halt.
Letztlich haben die Jets also, Gold verkauft.
Genau, um halt vielleicht aus dem Gold, was sie verkauft haben, noch mehr zu machen.
Ja, absolut.
Aber Das wird man über die nächsten 2 Jahre sehen und das wird, das ist so das Spannende eigentlich. Das, also die Jets werden in den nächsten 2 Drafts, also jetzt 26 und dann in den kommenden 27, wird auf jeden Fall so das Team sein, wo krass viel passiert. Also da, das wird sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, Daumen drücken, Kevin, dass sie auch die richtigen Entscheidungen treffen.
Ja, ich muss ja auch dazu sagen, die Jets sind, glaube ich, seit Joe Namath in den 80ern nicht mehr richtig gut gewesen. Und denen wäre es einfach auch zu wünschen. Muss ich auch sagen, ist eine Franchise mit großer Historie. Das wäre schon mal schön, das auch mal zu sehen.
Ich habe heute irgendwie gelesen, vielleicht hast du es auch gelesen, ich glaube 8 Trades gab es jetzt am letzten Tag bis zur Trade-Deadline. Das ist irgendwie Top 3. Und dachte ich, aha, interessant. Und habe mal nachgeguckt, wann dann eigentlich die anderen beiden Jahre waren. Die waren aber auch beide in den 20ern. Also das ist jetzt irgendwie ein neuer Trend. Das ist, glaube ich, auch schon wieder Promo, oder? Ich meine, die NFL ist einfach überragend im Geschichten erzählen. Ist Trade-Deadline und plötzlich, also so eine Monster- Trades kennen wir ja sonst eigentlich nur aus der NBA oder so, oder? Also ich bin da nicht so tief drin, aber da ist ja wirklich mal so ein Bang und gestern dann auch plötzlich, oder vorgestern dann auch plötzlich die NFL.
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe das, ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum Teams bei so wichtigen Entscheidungen, also wirklich so fundamental wichtigen Entscheidungen, bis zum letzten Tag, bis in die letzte Stunde hereinwarten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gerade im, deswegen ist er auch mein Artist of the Week geworden. Im Fall der New York Jets hat sich's ausgezahlt, muss man ganz klar sagen, dass sie so lange gewartet haben. Aber wie gesagt, wahrscheinlich kommst du als Team irgendwann an den Punkt, wo du halt sagst, machen wir das jetzt oder ist uns das halt das Ganze nicht wert? Und dann wartet man vielleicht bis 2-3 Stunden vorher, aber wie gesagt, wenn man überlegt, jetzt ist Woche 9, wir gehen in Woche 9, glaube ich, oder?
In Woche 10 gehen wir jetzt.
In Woche 10, genau. Also du hast ja jetzt die ganze Zeit Möglichkeiten gehabt, was zu machen. Ja. Auch, ne? Und das ist ja bei vielen Teams auch
aber offensichtlich. Aber so im Fußball auch so, oder? Also plötzlich gibt's ja den Deadline-Day den ganzen Tag bei Sky, so eine Sendung. Das gab's ja vor 5 Jahren auch nicht. Ja.
Ich kann's auch nicht verstehen. Klar, das ist Unterhaltung, das gehört dazu. Aber wie gesagt, so Teams wie Kansas City, die ganz offensichtlich Support auf der Running Back Position brauchen, Pittsburgh, die ganz klar im Wide Receiver Room mehr Tiefe brauchen, ich sag, das kann ich gar nicht verstehen, warum wartet man so lange? Oder ist es halt wirklich so, es gibt halt gar nichts und dann können wir halt nichts machen. Das ist natürlich die andere Geschichte. Aber wie gesagt, wenn ich wirklich aus Sicht der Colts, nochmal um das auch abzuschließen, ein sehr, sehr sinnvoller Move. Ist eine Art All-In. Wie gesagt, sie haben für die nächsten 2 Jahre keinen First-Runden-Pick. Sie hoffen, Daniel Jones ist der einzig nennenswerte Vertrag, der ausläuft, der wahrscheinlich jetzt, sage ich mal, nicht in den 50er, 60er Millionen liegen wird, sondern eher so, sage ich mal, Baker Mayfield, Sam Darnold in den 30er, mit 30er Millionen.
Ich glaube, Daniel Jones hätte aber schon gern mehr. Ich glaube, das wird kein No-Brainer. Das wird eine lange Verhandlung.
Ich glaube nicht, dass das ein Spieler gibt, der sagt, oh ja, komm, machen wir ein bisschen weniger. Sondern klar, die Spieler versuchen immer, das Maximum rauszuholen. Aber ich denke, realistisch wird Daniel Jones eher irgendwo da landen. Es kommt natürlich auch da sehr auf den Ausgang der Saison aus drauf an. Wenn sie ins AFC Championship Finale einziehen, dann kann man natürlich schon vielleicht eine 4-mal davor schreiben oder sowas. Halt ganz zu schweigen dann, was natürlich eine wirkliche Cinderella-Story wäre, wenn sie ins Super Bowl einziehen würden. Also das wäre, aber wie gesagt, es ist durchaus möglich, weil die AFC nicht so unumstritten ist, wie sie in den letzten Jahren einfach war. Und dazu tragen die Colts im positiven Sinne absolut mit bei.
Total. Wir sind gespannt und wir erleben, nochmal gesagt, die Premiere von Sauce Gardner für die Colts, vielleicht sogar in Berlin am Sonntag. Du zumindest absolut. In der zweiten Halbzeit.
hoffentlich.
Komm, wir verlassen mal die Trade-Deadline und ich erzähl dir, warum Joe Flacco mein Feuerschlucker der Woche ist. Der ewig junge Joe Flacco, mittlerweile 40 Jahre alt, in seiner 18. NFL-Saison Und dann, also das war ja auch so ein absurdes Spiel am vergangenen Wochenende, das 42-47 seiner Bengals gegen die Bears. Da wirft er für fast 500 Yards und 4 Touchdowns. Also ganz genau hat er 470 geworfen. Damit hat er die meisten Passing Yards eines Quarterbacks aufgestellt, der 40 plus ist in einem Regular Season Game. Also tatsächlich neuer Rekord für so einen Rentner. Zuvor war Tom Brady der Rekordhalter mit 447 Yards. Man muss dazu sagen, in den Playoffs führt weiterhin Tom Brady mit den meisten erzielten Yards eines Quarterbacks, der über 40 ist. Joe Flacco war mal im Super Bowl, ist lange her, Saison 2012. Aber ich nenne dir jetzt, Kevin, Facts über Joe Flacco, die du hoffentlich noch nicht kennst. Was meinst du?
Da bin ich gespannt.
Wie viele Spiele sind ihm schon gelungen, indem ihm über 400 plus Passing Yards durch die Finger gegangen sind? In seiner gesamten Karriere. Also wow. Wie viele 400 plus Passing Yard Spiele hatte Joe Flacco in seiner Karriere?
Bummelig. Ich sag, ja. Also 400 ist ja schon eine Marke auf jeden Fall. Gerade in seiner Zeit, sage ich mal, in Baltimore ist er ja schon sehr, sehr gut auch gewesen. Ich sage, es sind 400. Das ist wieder so eine Geschichte, wo man ganz böse auf die Nase fallen kann.
Ohne Frage.
Ja.
Aber ich helfe dir jetzt schon. Ich sag, ich war total überrascht. So. Ich wusste es auch nicht.
Okay.
Deswegen, okay. Feuerfrei.
Ich sage, einfach mal so ins Blaue geschossen. Ich sage mal 15 Spiele.
Es war sein erstes. Unfassbar, oder? Das war das wirklich? Erste 400-plus-Passing-Yard-Spiel für Joe Flacco in der NFL.
Wirklich?
Unfassbar, oder?
Weil in seiner Zeit in Baltimore, da hat er doch, er hat mindestens eine 4.000-Yards-Saison gehabt. Er hat sicher 3.000-Yards-Saison gehabt. Wow, das ist ja wahr. Das ist wahr. Das
krass,
ist krass,
oder? Ich habe das auch gelesen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe es extra nochmal gegoogelt, also gegengecheckt. Ja. Aber das stimmt tatsächlich.
Also da muss ich sagen, mit dem Fact hast du mich gekriegt, den habe ich tatsächlich so
nicht. Ich wusste es auch nicht, also deswegen. Außerdem hält Joe Flacco noch einen weiteren NFL-Rekord, nämlich den für die schnellsten 5 Touchdown-Pässe in einem Spiel. Im Oktober 2014, da war er noch bei den Ravens, gegen die Buccaneers, hat er in den ersten 16 Minuten und 3 Sekunden 5 Touchdowns geworfen. Das ist auch Rekord, wusste ich auch nicht.
Ja, also wenn man überlegt, das ist ja kein Preseason-Spiel oder kein Practice, sondern ne, das ist ein NFL-Spiel, wo es halt um alles geht.
Ja.
Ne, und dann halt zu sagen, halt so nach dem Motto, in den ersten ein und ein Viertel Quarters sowas zu machen, das ist schon, also entweder unfassbar stark oder unfassbar schwach verteidigt.
Unbedingt.
Aber ja. Wir nehmen natürlich das Positive, also unfassbar starkes Spiel. Also muss man sagen, 5 Touchdown-Pässe. Ich glaube, der Rekord
in 16 Minuten.
Ja, genau. Und ich glaube, der Rekord Touchdown-Pässe pro Spiel ist irgendwo bei 7.
Ja, meine ich auch. 7, ja.
Also von daher, was hat denn die letzte Zeit in dem Spiel gemacht? Oder haben sie ihn rausgenommen? Haben sie ihn gebencht oder haben sie ihn geschont?
Das habe ich jetzt nicht nochmal recherchiert. Ich kann dir sagen, dass das Spiel am Ende 48-17 ausgegangen ist für die Ravens. Also es ist bis zum Schluss eine enge Angelegenheit gewesen, aber ich möchte, dass ihr alle wisst, dass Joe Flacco auch einen wirklich bedeutenden und beeindruckenden Rekord in der NFL hält. So, pass auf, jetzt kommt die nächste Frage. Was meinst du? Wie oft war Joe Flacco schon beim Pro Bowl dabei?
Er hat natürlich eine schwierige Zeit erlebt. Weil in der AFC sind damals zu seiner Zeit Brady müsste da gewesen sein, Roethlisberger müsste da gewesen sein.
Peyton
Manning ist da gewesen.
Okay, komm, ich löse auf.
Keinmal hat er wirklich
keinen. Der war noch nie beim Pro Bowl. Ja. Der war einmal eingeladen als Reservist. Das hat er aber abgesagt, weil irgendwie kurz darauf stand die Geburt seines dritten Sohnes an. Also auch der war auch noch nie im Pro Bowl.
Ja.
Krass, oder?
Es ist so ein Spieler, der wahnsinnig, auch wenn man überlegt, wie lange er schon dabei ist, auch der wahnsinnig große Zahlen auch hat. Der über 45.000 Yards geworfen hat, der über 270 Touchdown-Pässe geworfen hat, wo ich sage, das ist ja ein bedeutender Spieler halt einfach, ne? Und dass der nie im Pro Bowl war. Aber klar, wenn du halt natürlich Brady, Roethlisberger, Manning, sag ich mal, alle so um dich herum hast, ja, da wird es auch schwer halt, ne?
Also ich meine, du musst mal überlegen, also Menschen, die jetzt wirklich seit 10 Jahren zum Beispiel die NFL verfolgen, das ist ja schon eine ganze Strecke, die kennen halt eine NFL ohne Joe Flacco gar nicht. Also der gehört halt irgendwie dazu. Ja. Und der ist immer noch dabei. Und diese Super Bowl-Saison 2012, da hatte der wirklich also fabulöse Zahlen. Also der hat für 22 Touchdowns und 10 Interception geworfen, hat dann aber in den Playoffs zum Beispiel 11 Touchdowns gemacht. Das ist auch ein Rekord, den er sich mit Tom Brady teilt. Also da hat er richtig abgeliefert. Das war halt letztlich dann auch so seine beste Saison. Ist ja auch zum Super Bowl MVP dann gewählt worden. Da war der richtig stark. Und der hat halt ewig bei den Ravens gespielt. Also der ist ja erst jetzt zum Journeyman geworden, so vor 4, 5 Jahren irgendwie.
Er war auch nicht schlecht halt, ne? Dann sieht er noch ein bisschen was anderes von der Liga. Ja. Aber ich finde, was bei ihm halt immer so ist, klar, er hat jetzt nicht für krass viele Touchdowns immer so geworfen. Ich glaube, seine meiste Touchdown-Saison hat er irgendwie was Ende der 20er irgendwie gehabt, also 7, 28 irgendwie sowas. Aber er hat auch nie viele Interceptions gehabt. Das ist, glaube ich, gerade wenn man so an die Top-Quarterbacks halt rangeht, ist das auch echt extrem wichtig. Also, dass du halt ganz oft, also klar, Peyton Manning, auch Tom Brady natürlich, sind Spieler gewesen, die das Spiel alleine entschieden haben teilweise. Aber ich sag mal, trotzdem, ein Elite-Quarterback zeichnet sich dadurch aus, dass er ein Play-Manager ist. Also, dass er halt seine Reads halt richtig hat, dass er richtige Adjustments hat, wenn er die Coverage liest, wenn er das Pressure der Defense liest. Um da dann quasi darauf zu reagieren, es geht nicht immer darum, dass du als Quarterback das Spiel alleine entscheiden musst, sondern du musst das Spiel und sag ich mal auch den Sieg vernünftig managen und das musst du erreichen. Darum geht's und ich glaube, da ist Joe Flacco einer mit der Besten auf jeden Fall gewesen, weil er einfach wenig Fehler macht.
Noch ein weiterer Fact, den ihr vielleicht noch nicht kanntet über Joe Flacco, ich kannte ihn wiederum auch nicht. Sein jüngster Bruder, Tom Flacco heißt der spielt auch Quarterback. Unter anderem hat er in der Saison 2021 für die, jetzt wird's schwierig, Saskatchewan Rough Riders in der Canadian Football League gespielt und 2024 für die San Antonio Brahmas in der United Football League. Ist ursprünglich ungedraftet in der NFL, aber noch ein Flecko, nämlich Tom Flecko, spielt auch Quarterback. Und jetzt habe ich noch eine Frage, Kevin. Also auch das habe ich gegoogelt, absolut. Ich bin ehrlich. Ich habe gegoogelt, warum sieht Joe Flacco immer so teilnahmslos aus? Warum wirkt Joe Flacco so apathisch? So, also, weil das ist wirklich, also deswegen, also ich denke immer, ey, zeig doch mal ein bisschen Emotion. So, auch jetzt bei diesem Cincinnati-Spiel gegen die Bears am Wochenende, ne? Er sitzt da, als würde ihn das gar nichts angehen auf der Bank, als würde er einschlafen. Wenn so ein Spieler dein Quarterback ist, erzähl's mir aus Sportlersicht, der musste die doch wahnsinnig machen, seine Kollegen. Oder ist das egal? Und der muss nur auf dem Spielfeld abliefern.
Vielleicht, ja, ich verstehe genau, was du meinst. Und natürlich hat jeder gerne Mitspieler, die so ein bisschen wie so ein Freak sind halt, ne, so aus sich rauskommen, sowohl positiv wie negativ, ne, also wenn es nicht läuft, die dann halt pushen und sagen, ey, komm, auf geht's und ne, bewegt euch und keine Ahnung, was halt alles. Und klar, die dann auch, wenn es halt super ist, ne, aus sich rausfahren, Emotionen haben, keine Ahnung, was halt alles. Aber viel interessanter ist eigentlich die andere Geschichte und so würde ich es wahrscheinlich ein bisschen eher einschätzen. Wenn du in diesen wichtigen Positionen, gerade auf der, und Quarterback ist die wichtigste Position, dann brauchst du jemanden, der das Team anführt und vor allen Dingen, der diese Ruhe ausstrahlt. Und das ist, glaube ich, halt einfach, ne, ich glaube nicht, dass er das macht, weil er sagt, mir ist das alles egal, sondern ich glaube, dass es wirklich eine Überzeugung ist, dass er sagt, hey, pass auf, ich möchte halt nicht auf diesen Wellen mitschwimmen, ne, auf dieses ganz nach oben, ne, alle sagen, ja, krass, geil, oder auf dieses auch ganz nach unten, so jetzt fahren wir halt alle gegen die Wand gerade. Und ich glaube, das ist eher so sein Stil, seine Leadership halt, dass er sagt, hey, pass auf, ich bin halt der Fels in der Brandung, wie man immer so schön sagt, aber ich bin halt derjenige, auf den könnt ihr euch immer verlassen. Ich mache meinen Job, egal ob ich jetzt mega hyped bin oder wie ich auch immer aussehe jetzt, sondern ich mache einfach meinen Job, darauf könnt ihr euch verlassen. Ich nehme euch alle mit und ich bin aber auch derjenige, wenn es nicht läuft, an dem könnt ihr euch orientieren, weil ich bin genauso und möchte genauso stark sein in schwierigen Momenten, wie auch in Momenten, wo es sowieso gut läuft. Und ich glaube, dass das eher so ein Mindset-Thema ist, anstatt dass er sagt, ja, ich bin teilnahmslos oder mich interessiert
das. Nee, das ist, glaube ich, einfach seine Art. Also das ist ja auch offenbar ein sehr ruhiger Typ mit seiner heutigen Ehefrau. Dana heißt die, glaube ich, ist er schon seit Highschool-Zeiten zusammen. Die haben 5 Kinder, 4 Jungs, ein Mädchen. Also ich glaube, das ist einfach, der ist ein total introvertierter Typ einfach. Aber immer, wenn es irgendwie eng wird in Spielen, in denen Joe Flacco beteiligt ist, denke ich jedes Mal, ey Junge, hast du gar keine Emotion, auch wenn er eine Interception wirft, so, naja, ist halt passiert. Oder auch wenn er einen Touchdown wirft, naja, habe ich ganz gut geworfen, jetzt setze ich mich wieder auf die Bank, so, oder?
Absolut, ja, ich weiß, was du meinst und ich glaube, auch da macht es so eine Balance dann in dem Team. Natürlich, wenn du nur solche Spieler hast, dann schläft dir das Ganze irgendwann ein, keine Frage. Nee. Ne, also, ne, aber du kannst auch auf der anderen Seite, ne, auch das Extrem auf der anderen Seite ist auch nicht gut, wenn du halt nur Spieler hast, die ständig 110% laufen und ständig, weil das reibt sich nachher auch irgendwann auf. Deswegen, du brauchst halt Spieler, die halt sagen, hey, pass auf, ich mach das schon, könnt euch auf mich verlassen. Und du brauchst halt aber auch Spieler, aber dafür sind, glaube ich, andere verantwortlich, gerade voll oder allen voran Jamar Chase, der da wahrscheinlich vorne wegmarschiert. Hat man ja auch gesehen. Ich glaube, der kurze Ausbruch, den er hatte nach der Niederlage, du hast es angesprochen, gegen die Bears, er wird viel, viel lauter in der Kabine sein als ein Joe Flacco. Und ich glaube halt einfach, dass das über die Jahre ist das halt einfach wahrscheinlich auch, du stumpfst ein bisschen ab, du hast irgendwie, also gar nicht im negativen Sinne, aber du stumpfst ein bisschen ab, du hast alles gesehen, du hast mit allen Spielern zusammengearbeitet, die man sich so vorstellen kann, und dann schwimmst du diese Wellen halt einfach nicht mehr mit, weil es auch, das kann ich ja auch aus eigener Sicht auch bestätigen, das ist ja auch einfach mega anstrengend, wenn du dich immer wieder, sag ich mal, entweder von oben runterholen musst, ne, weil du da oben irgendwo schwebst, weil du sagst, boah, alles läuft irgendwie, oder weil du dich jedes Mal unten rausziehen musst, weil du sagst, boah, jetzt läuft aber halt alles gegen uns. Und ich glaube, das ist eher so ein mentales Mindset halt, dass du halt sagst, hey, ich schwimme diese emotionalen Wellen einfach nicht so mit, weil es halt einfach ja ein bisschen Verschwendung von Energie halt auch einfach ist. Aber wenn du natürlich vom Naturell her laut bist, ist das schwierig, das zu etablieren. Aber wenn das halt genau dein Ding ist, dann bin ich jemand, der sagt, hey, pass auf, lass ihn so, wie er ist, weil im Endeffekt ist das so, wie wir ihn halt auch brauchen oder wie man diesen Spieler Joe Flacco dann halt auch im Moment braucht. Und das ist ja auch ein Grund, warum die Bengals ihn geholt haben. Sondern nicht, weil sie gesagt haben, ja, der hat vor 10 Jahren bei den Ravens halt mal ganz gut gespielt, sondern das ist ein Leader. Das ist ein Spieler, der bringt ein bisschen Ruhe auch in diese Bengals Offense rein, die ja schon nach der Verletzung von Joe Burrow so ein bisschen führerlos so ein bisschen umhergeschwommen ist, war wie so ein Boot, was auf dem Meer ausgesetzt wurde, ohne Kapitän, ohne alles und ist einfach so von rechts nach links irgendwo hingeschlingert. Und das muss man ja Joe Flacco lassen. Er hat, also was die Zahlen zumindest angeht, hat er das Ganze in die richtige Richtung gedrückt. Und das muss man auch die Spiele, die er ja auch gespielt hat, ne, hat immer über 200 Yards geworfen, hat immer mindestens 2 Touchdown-Pässe geworfen. Also du kannst ihm ja keine, und hat selber nur 2 Interceptions geworfen. Krasserweise in dem letzten Spiel, wo er 4 Touchdowns geworfen hat. Aber das kannst du ihm ja nicht vorwerfen. Und deswegen finde ich,
er hat aber natürlich auch Spieler, mega Receiver, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen mit Jamar Chase, ja, klar, und T. Higgins. Das ist auch dankbar für einen Joe Flacco.
Absolut, ne? Darüber braucht man nicht sprechen. Er kann sich den Ball nicht selber zuwerfen. Und deswegen, ne, Jamar Chase mit Justin Jefferson, ich würde sogar beide sagen, beide Top 1, weil ich mag nicht zwischen den beiden unterscheiden oder auch nicht Abstriche machen. Ja klar, und T. Higgins ist einer, der in 90%, 95% anderer Franchises Wide Receiver Nummer 1 wäre. Und hier ist er neben Jamar Chase halt einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, die 1B-Lösung. Aber es ist ein sehr, sehr guter Deep Threat Receiver auch. Und deswegen bin ich ein absoluter Fan von T. Higgins. Gerade weil er auch immer so ein bisschen in dem Schatten von Ja'Marr Chase steht. Aber natürlich, das macht das Leben eines Joe Flacco, zumindest was die Receiver angeht, ein bisschen leichter. Was die Pass-Coverage angeht, da braucht er, glaube ich, nur bei seinem Teamkameraden Joe Burrow mal nachfragen. Da muss er, das war wahrscheinlich, obwohl in Cleveland war es, glaube ich, nicht einfacher, aber das war wahrscheinlich schon mal eine große Umstellung. Aber wie gesagt, er macht es ja echt gut zurzeit.
Mitte Januar wird Joe Flacco 41. Im Moment macht er, finde ich, beste Werbung für sich, dass er dann auch nächstes Jahr noch in der NFL ist. Irgendwie mindestens mal als guter Backup, wenn er denn Bock hat. Und seien wir ehrlich, Kevin, eigentlich ist Joe Flacco auch dafür verantwortlich, dass es bei den Colts so gut läuft, weil da war er ja letztes Jahr und hat teilweise auch ganz gut ausgesehen. Der hat da nämlich alles gesät. Weißt du, damit die Colts jetzt so erfolgreich sind. Meinst, das können wir jetzt Joe Flacco auch noch zuschieben.
Das geben wir ihm auch noch.
Das geben wir ihm auch noch.
Joe, das hast du auch hingekriegt. Ja.
So, abschließend würde ich gerne noch mit dir über mein Salto der Woche sprechen. Ich habe auf Social Media eine wunderbare, so ein wunderbares Instagram-Karussell gefunden. Da geht es um die absurden Strafen in der NFL. Best of. Und zum Beispiel, ich nenne dir jetzt einfach mal drei. Frank Gore, wir kennen ihn alle noch, auch ein Running Back, der Jahrzehnte in der NFL gespielt hat. Ich glaube sogar Top 3 oder so mittlerweile ist bei Rushing Yards All Time. Der musste mal $10,500 Strafe zahlen, weil er seine Socken zu niedrig getragen hat. Also wir kennen das ja alle, diese Football-Uniform, da sieht man eigentlich keine Haut. Man muss sich auch die Strümpfe bis über die Knie ziehen. Das hat er nicht gemacht, hat $10,500 gekostet. Okay oder Gaga? Was ist deine Meinung?
Wir haben ja solche Restriktionen, sage ich mal, so ein bisschen auch in der Bundesliga. Wir dürfen ja zum Beispiel auf Hose, Stutzen, Socken dürfen ja auch keine Werbepartner zu sehen sein dürfen. Genau. Ist halt einfach eine Ansage der Liga. Ne? Im College ist es ja ganz anders. Da sieht man die blanken Waden auch mal raus, der Jungs. Ist einfach.
Also ist eine Regel ist und wenn man sie nicht befolgt, muss man es bezahlen. Aber ist das nicht ein bisschen teuer?
Naja, gemessen an dem Gehalt.
Ja, das stimmt.
Wahrscheinlich halt eher weniger halt. Ne? Ich muss aber auch dazu sagen, die NBA hat ja auch solche Regeln. Ne? Also das ist ja auch. Ist ja vergleichbar halt auch, ne? Also deswegen, ja, sie wollen halt eine bestimmte Uniform, nenne ich jetzt einfach mal, oder ein bestimmtes Aussehen, nicht der Spieler, sondern der Uniform halt oder der Trikots, des Equipments, wollen sie halt, dass das immer gleich ist und dass es halt immer gleich aussieht. Und warum das so ist, das wurde wahrscheinlich vor zig Jahren irgendwann mal so entschieden, dass sie gesagt haben, jeder muss halt die Socken hochtragen, wir wollen keine nackigen Waden sehen.
Früher, das, so vor 20 Jahren oder so, war es doch im Fußball auch noch so, dass das Trikot in der Hose sein musste, oder?
Absolut, da wurde bei Einwechslungen sehr explizit drauf geachtet, aber nachdem aufgefallen ist, dass jeder es nach der Einwechslung sofort wieder rausholt, ist es halt eine Sache, wo man dann gesagt hat, ja, okay, können wir auch sein lassen. Ja. Halt eigentlich. Deswegen meine ich, ne, also es gibt halt Sachen, die wurden halt vor einiger Zeit oder vor vielen Jahren mal eingeführt und da macht sich halt einfach keiner drüber Gedanken, weil das muss ja wahrscheinlich dann auch durch irgendwelche Gremien durch, da muss dann drüber abgestimmt werden, da muss es dazu einen offiziellen Text geben und da sagt man halt einfach, komm, lass, außerdem ist eine nette Nebeneinnahmequelle.
Ja, das stimmt.
Auch wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch ein Job irgendwo, da gibt es wahrscheinlich zwei Analysten, die gucken überall, schauen die ob alle Socken hochgezogen sind.
Auch ein geiler Job eigentlich.
Ja. Und also das gab es, wie gesagt, in der Bundesliga auch. Also es gab mal so eine Thematik, dass auf den Socken teilweise Werbung mit drauf war, weil das halt so Anti-Rutschsocken halt waren in den Schuhen. Und da gab es tatsächlich zwei, ich nenne es mal, Angestellte von der DFL, von der Deutschen Fußballliga, die jedes Spiel sich angeschaut haben und haben geguckt, ist da eine Werbung auf den Socken drauf? Oder was dann auch war, mittlerweile ist es ja auch so ein bisschen eingeschliffen, dass dann teilweise Spieler weiße Socken anhaben, die Stutzen aber eine andere Farbe haben. Früher war es immer so, da hieß es, die Socken dürfen nicht unterschiedlich zu den Stutzen sein. Das sind halt alles so Sachen, wo du sagst, mein Gott, wen interessiert das denn halt einfach, ne? Oder wer möchte das denn sehen? Es geht halt einfach darum, die Regeln sind Regeln halt, ne? Und es braucht halt jemand, der sie umsetzt und sich halt auch Leute, die sich daran halten.
Also, $10,500 musste Frank Gore bezahlen, weil er sich die Socken nicht richtig hochgezogen hat. $10,000, also $500 weniger, musste Brandon Jacobs bezahlen. Auch das war mal ein Running Back, der vor allem für die Giants gespielt hat, weil er seinen Helm in die Zuschauerränge geworfen hat. Das, ich weiß nicht, wie du es siehst, Kevin, finde ich dann wieder in Ordnung, weil erstens ist so ein Helm richtig was wert und sehr auch sehr individuell eingestellt. Also du musst dann erstmal wieder den neuen Helm so konfigurieren und so einen Helm zu werfen. Also da kann es ja auch wirklich Verletzte geben, wenn man den an den Kopf bekommt, oder? Wie siehst du das?
Ja, absolut. Das ist schon wieder so eine Geschichte, wo man sagt, ist, als ob ich als Spieler meinen Schuh ausziehen würde und irgendwo hinwerfen würde. Genau. Klar, wir lachen jetzt darüber, aber wie du sagst, natürlich ist es schon gefährlich halt, ne, der Helm, weil, wie gesagt, der schützt ja, ne, das Wichtigste, den Kopf halt einfach. Und wenn du den, und das ist ja auch ein großer, starker Mann, wenn der den ein bisschen beschleunigt und du schaust halt gerade nicht hin, wahrscheinlich wird er irgendein Wortgefecht mit einem Fan auf der Tribüne gehabt haben und der hat ja gedacht, okay, dem zeige ich es jetzt halt mal. Aber dass der den dann auch wirklich den Betroffenen auch trifft, ne? Also mit dem Helm ist ja eher wahrscheinlicher, dass er irgendjemand, wahrscheinlich irgendeine arme Seele, die gerade sich das sechste Bier geholt hat, der dann vorne überkippt halt und bewusstlos ist dadurch, dass er den mit dem Helm unverhofft am Kopf trifft, oder halt viel schlimmer, Kinder, ne? oder Frauen, die halt einfach nur zufällig drumherum stehen. Deswegen, also das ist eine Strafe, die ist auch absolut gerechtfertigt, muss ich schon sagen.
Ja, ich glaube, es kostet auch tatsächlich, deswegen machen das so wenig, die Spieler Geld, wenn sie die Bälle nach dem Touchdown ins Publikum werfen. Ich glaube, sie müssen dafür, das hat mir mal irgendjemand erzählt, ich weiß leider nicht mehr wer, die müssen dafür Kohle bezahlen.
Ja, haben wir nicht beim letzten Mal drüber gesprochen, dass dann die Bälle getauscht werden?
Ja, genau.
Ne, das, weil du ja sagst, ne.
Ja, aber das liegt ja daran, weil ein Chip drin ist. Und den Chip wollen sie jetzt halt nicht irgendwelchen random Leuten geben.
Genau. Aber nichtsdestotrotz, so ein Ball hat ja auch einen materiellen Wert, beziehungsweise total, halt einfach einen generellen Wert halt auch. Mal ganz unabhängig davon, was für ein ideeller Wert dadurch entsteht, wenn du so einen Gameball bekommst, auch noch aus der Hand eines Spielers. Aber ja, klar, natürlich, du kannst ja nicht, weil sonst wird ja jeder Touchdown wird ja irgendwo hingeworfen halt, ne? Also dann brauchst du ja pro Spiel, brauchst du ja 20 Bälle, ne, die halt dann aber auch weg sind halt jedes Mal nach dem Spiel. Also nicht, dass es die NFL sich nicht leisten könnte oder die Teams nicht leisten können, aber auch da, du musst ja eine gewisse Regulation einfach auch schaffen, und das ist, ich kann ja auch nicht nach jedem Mal beim Fußballspiel immer die ganzen Bälle verschenken. Also klar, das geht mal, ne? Oder ne, wir haben über Emotionalität gerade gesprochen, der kann man mal machen halt, ne? Aber es darf nicht ausarten. Oder ich weiß, Cam Newton war ja zum Beispiel so jemand, der hat immer nach seinen Touchdown-Läufen, die er selber gemacht hat, hat er meistens immer Kindern den Ball in die Hand gedrückt. Das ist natürlich schon cool halt dann.
Ja.
Ne? Aber wenn du halt am Ende des Jahres eine Rechnung von $150,000 bekommst, weil du halt zig Bälle verschenkt hast, klar, Cam Newton kann das sicherlich auch verschmerzen, aber ist halt die Frage, muss das halt immer sein? Aber die Bälle, das und die Bälle und der Helmwurf auch definitiv, das muss bestraft werden, ja.
Hübsch finde ich auch, also irgendwie ist das so eine Standardsumme offenbar. Troy Polamalu, wir kennen ihn alle, legendärer Verteidiger des Steelers, musste auch mal $10,000 Strafe zahlen. Ich finde es so großartig, weil er während des Spiels seine Frau angerufen hat.
Ich weiß jetzt nicht,
vielleicht war sie schwanger oder ich weiß es nicht. Aber also dafür musste er hat während des Spiels mit seiner Frau telefoniert und musste dafür auch $10,000 Strafe zahlen.
Ich überlege, wer war das damals? Joe Montana hat doch auch seine Frau angerufen,
ja,
oder?
Ja.
Damals noch mit diesem schönen Telefon mit der Schnur dran, das hat er doch sogar, glaube ich, mal erzählt. Da hat er erzählt, er hat dann den Techniker gefragt, ja, wie wähle ich raus? Gibt es eine Leitung nach draußen? Null. Und er hat ihn gefragt, wohin nach draußen? Ja. Er hat gesagt, ja, ich muss mal ganz kurz nach draußen. Und dann hat er halt mit seiner Frau telefoniert. Ja, herrlich. Also meine Frau würde sagen, warum machst du das nicht auch mal?
Ja.
aber ja, klar, ist halt die Frage, warum. Klar, wird es wahrscheinlich schon irgendwo hoffentlich ein ernster Grund dahinter gesteckt haben, ne? Schwangerschaft, sowas halt. Aber ja, warum man das mit einer Geldstrafe jetzt machen muss, weiß ich nicht. Vielleicht hat er das fünfte Mal schon gemacht. Aber auch da frage ich mich, das muss ja jemand mitbekommen haben, das muss ja jemand mitgesehen haben, wo man sagt halt, okay, und da dann noch jemand sagt, so geht das aber nicht. Ja, also das ist, ja. Also da muss man zur Verteidigung von Troy Polamalu sagen, er ist nicht der Einzige, der das gemacht hat.
Nee, das stimmt. Und dann finde ich auch schön, das kam jetzt beim Dublin-Spiel der Steelers, da hat Deshaun Elliott von den Steelers, hatte die falsche Handtuchfarbe. Also sein Handtuch hatte die Farbe schwarz und die anderen Handtücher wahrscheinlich gelb oder so. Also er war derjenige, der ein Handtuch mit einer falschen Farbe mit hatte und das hat ihn knapp $6,000 Strafe gekostet. Das, Kevin, ist jetzt wirklich zu viel, oder?
Ja, ist halt auch wieder so eine sinnlose Strafe, wo man halt sagt, vor allen Dingen, wo ist das gewesen beim Spiel der Steelers?
Genau, in Dublin.
Weil man muss ja auch sagen, schwarz ist ja auch irgendwo in der Uniform des Steelers mit drin.
Total.
Wahrscheinlich haben sie in weiß gespielt, ich weiß jetzt gar nicht genau.
Nee, weiß ich auch nicht mehr.
Aber ja. Wo ich sage, auf der anderen Seite muss er das Handtuch ja irgendwie privat mitgenommen haben, denn Handtücher, das ist ja so eine Geschichte, das machen die ganzen Equipment Manager. Also ist jetzt ja nicht so, dass du halt sagst, außer es ist sein Glückshandtuch, wo er sagt, das habe ich immer dabei oder mit dem spiele ich immer. Ist halt auch so eine Regel. Ich weiß, die ganze gleiche Thematik gilt ja auch für die Schuhe so ein bisschen. Da muss eine bestimmte Farbgebung einfach auch sein. Und auch da ist ja auch kein neues Ding. Auch da Thema NBA wieder. Michael Jordan und die Air Jordan sind ja nur dadurch wirklich krass groß geworden, weil sie gegen die Regeln verstoßen haben. Weil Michael Jordan hat damals gegen die Regel verstoßen, dass die NBA-Schuhe mussten zu 51% weiß sein zu der damaligen Zeit, also Mitte der 80er. Und Michael Jordan und sein Team haben gesagt, okay, wir bezahlen jedes Spiel die Strafe dafür, aber unsere Schuhe sind dann was Besonderes. Ich glaube, er hat dann jedes Spiel, musste Nike halt, keine Ahnung,
das Geld 20, hat er auch 50, wieder reingeholt,
60.000 Dollar, oder? Wie auch immer viel Strafe zahlen. Aber Jordan hat halt rot-schwarze Schuhe angehabt. Und da hat jeder gesagt, oh Gott, was ist das? Und wie krass halt, nicht, dass jetzt das Handtuch, ne, dass da jemand so drauf schaut, aber ich meine halt nur dieses, dass die Farben immer irgendwo stimmen müssen in den Regularien, das ist schon immer so gewesen. Jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema, was ich vorhin meinte, mit dem Equipment oder mit der Uniform. Das soll halt ein gewisses Grad an, oder einen gewissen Grad an Gleichmäßigkeit darstellen.
Wimbledon wurde immer in Weiß gespielt, bis Andrew Agassi kam.
Genau, Thema Wimbledon ist ja auch so eine Geschichte halt auch noch. Und deswegen, ob man das so hart bestrafen muss, aber man muss ja halt auch immer überlegen, ne, das sind Spieler, die verdienen halt, ich glaube, das Mindestgehalt ist bei 700.000, wenn du als Rookie reinkommst, meistens dann mehr, also einfach mal, wir reden jetzt nicht über die ganz krassen Top-Verdiener, du verdienst ein paar Millionen pro Jahr, dann kannst du halt die 5.000, 6.000 Dollar halt, und du weißt ja, dass es bestraft wird, also es ist ja jetzt nicht so, dass du halt sagst, okay, das wusste ich jetzt nicht, ne, sondern es gibt ja eine
klare... Wusste ich nicht, dass ich den Helm nicht ins Publikum schleudern darf.
Also deswegen, es ist ja eine klare Richtlinie auch davor, ja. Das ist ja bei uns auch ähnlich, das wird ja alles auch davor immer den Referees auch gezeigt, Trikotfarbe, Hosenfarbe, Stutzenfarbe, Sockenfarbe, Tapefarbe, ne, also es ist ja alles reglementiert halt einfach auch, und wenn du halt dagegen verstößt, dann musst du halt eine Strafe zahlen, ne? Ja. ganz einfach, und weil du es jetzt aus Unwissenheit oder aus, ja, wenn es dir egal ist, ist es schon Richtung Dummheit einfach auch, weil, wie gesagt, es gibt genug Kameras in den Stadien, es wird irgendeine Kamera geben, die das einfängt, und dann wird es irgendjemand geben von den Offiziellen, der das sieht zufällig, und dann bist du auf der Liste und dann stehst du da drauf, und deswegen, ja, ist halt eine Regel, und ob man sie jetzt braucht oder nicht, da lässt sich drüber streiten.
Kevin, wie immer, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir quatschen. Der große Vorteil ist, wir können das auch machen, aber wir wollen euch ja jetzt nicht irgendwie stundenlang penetrieren sozusagen. Deswegen wie immer zum Abschluss, und diesmal haben wir es ein bisschen einfacher. Ich kann mich noch erinnern, wir haben uns bei diesen Thursday Night Games schon mal doll in die Nesseln gesetzt, weil es ein großes Überraschungsergebnis kam. Jetzt, vergangene Nacht, wenn ihr das hier hört, wisst ihr das Ergebnis im Zweifel schon. Kevin und ich nehmen immer Donnerstagabend auf, wir wissen es noch nicht. Also, dass die Broncos gegen die Raiders zu Hause verlieren, ist eigentlich ausgeschlossen, oder?
Nicht in der aktuellen Form, wie die Raiders gerade spielen. Ich glaube, das haben wir auch über die Giants damals gesagt. Aber bei den Raiders, da fehlt mir wirklich die Fantasie auch, wir haben es auch gesagt, mit den Jets zusammen wahrscheinlich die Mannschaft, die dieses Jahr am deutlich schlechtesten auch performen. Leider muss ich sagen, meine ehemaligen Seahawkers, Geno Smith und Pete Carroll, sehen mehr als unglücklich aus in dem, was sie machen. Ja, Gino trifft einfach keine guten Entscheidungen. Bei Pete ist es, er hat einen super Running Back bekommen mit Ashton Jeanty. Den kriegt er auch irgendwie nicht so richtig ins Laufen. Man muss einfach sagen, die Raiders, oh, so ein bisschen wie die Jets, ja, ein bisschen verloren diese Saison. Ja. Da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, reden auch nicht ansatzweise über Playoffs mehr, sondern einfach nur, wie kriegt man gesichtswahrend die Saison zu Ende. Und die Broncos auch schon irgendwie überraschend dieses Jahr halt auch. Finde ich, machen einen sehr, sehr guten Job. Bo Nix macht einen sehr, sehr guten Job. Sean Payton, kann man sagen, sehr, sehr erfahrener Coach. Habe ich auch irgendwo mal gehört, dass die Spieler sagen, es gibt in der Trainingswoche gibt es ein Play, was Sean Payton irgendwann mal nennt, wo er sagt, das Play zu 1000% wird das ein Touchdown, weil wir in der Formation spielen. Dagegen wird die Defense dann folgende Formation spielen und wir werden das so, werden wir das Ganze aushebeln und dadurch einen Touchdown erzielen. Und die Spieler sagen, zu 99% hat er recht damit. Ah, krass. Wenn sie genau diese Formation in dieser Situation spielen, kommt die Defense dagegen und es wird der Spielzug oder die Idee hinter dem Spielzug wird funktionieren und das ist ganz oft so. Und das muss man natürlich, ist Sean Payton auch sehr, sehr erfahrener Trainer, ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer, auch in der Zusammenarbeit natürlich mit Drew Brees bei den Saints. Deswegen werden die 7-2 Broncos, werden die Raiders auf jeden Fall schlagen, gerade auch, weil es zu Hause ist. Und deswegen wird auch, ich glaube auch, ein deutliches Ergebnis werden. Die Broncos sind ja jetzt nicht so eine High-Scoring-Offense, aber die Defense der Raiders ist jetzt auch nicht besonders gut. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und würde sagen, die Broncos gewinnen mit 24-13.
Also ich bin auch 100% bei dir. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Broncos dieses Spiel gewinnen. Und wir wissen es beide, Kevin. Wahrscheinlich gewinnen die Raiders jetzt.
Wahrscheinlich aber gewinnen so die Raiders, genau.
Auch dafür lieben wir die NFL.
Da mit dem Druck müssen wir umgehen können. Der Verantwortung müssen wir uns stellen können. Aber das schultern wir beide schon.
Cool. Freut mich sehr, dass wir heute auch wieder zusammengefunden haben. Heute in 2 Wochen, also Freitag in 2 Wochen, werden wir das wieder tun. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht am Wochenende in Berlin sehen. Falls nicht, wünsche ich dir auf jeden Fall maximal viel Spaß da. Die NFL in Deutschland.
Ja, absolut, wieder ein absolutes Highlight und wird ein sehr, 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 sehr interessantes und sehr, sehr gutes Spiel werden.
Cool. Kevin, dann vielen Dank.
Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Viel Spaß weiterhin. Viel Spaß bei dem Deutschlandspiel und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Lasst uns gerne Feedback da, entweder bei Kevin Instagram oder bei mir. Ich habe euch die jeweiligen Handles in die Shownotes geschrieben. Auch wenn ihr Themenvorschläge habt, Lob, Kritik, was auch immer, Fragen, wir sind offen dafür. Und ich sage auch nochmal, viel Spaß am Wochenende. Tschüss.
Tschüssing.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.